Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
Resonator.
Am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung treffe ich Till Strohwig. Der ist Leiter der Nachwuchsforschergruppe Mikrobielle Immunregulation. Und ich habe nicht die leiseste Ahnung, was das ist. Hallo Herr Strohwig.
Guten Tag.
Was ist Immunregulation? Fangen wir da an.
Immunregulation bezeichnet die Prozesse, die dazu führen, wie unserem Immunsystem eine verschiedene Funktionen zu geben. Dies kann ganz normal in der Entwicklung des Immunsystems geschehen, aber es kann natürlich auch geschehen unter Konditionen, die unter Krankheiten auftreten zum Beispiel. Und da forschen wir an Prozessen wie Mikroben, Mikroorganismen, unser Immunsystem beeinflussen. Nicht nur in Infektionen, sondern auch in unserem, insbesondere im Darm, in ganz normalen, gesunden Zustand.
Sozusagen. Womit wir mikrobiell auch schon erklärt hätten jetzt. Was für Mikroben sind das, an denen Sie forschen oder die Sie angucken?
Genau, also wir sind ganz besonders an Mikroben interessiert, die nicht diese klassischen pathogene Krankheitserreger sind, sondern wir sind an den Mikroben interessiert, die unseren Körper ganz natürlicherweise kolonisieren. Das beginnt mit nach der Geburt, das sogenannte Mikrobiom. Und hier interessieren wir uns ganz besonders für die Bakterien und Mikroorganismen, die im Darm sind und dort einen ganz besonderen Effekt auf das Immunsystem im Darm haben. Aber auch dieses Immunsystem des Darms tritt mit dem Immunsystem in anderen Organen in Wechselwirkung, beeinflusst sich und somit hat diese Effekte, die wir im Darm studieren, einen Effekt auf das gesamte Immunsystem des Körpers.
Inwiefern wechselwirkt das Mikrobiom in meinem Darm mit, womit denn überhaupt? Mit meinem ganzen Körper?
Mit dem ganzen Körper, genau. Das Mikrobiom ist im Darm natürlich erstmal getrennt vom Körper durch das Darmepithel. Das ist die Darmwand. Das Mikrobiom trennt, das Darmmikrobiom trennt vom Körper. Aber letztendlich durch diese Darmwand kommen ja schon alleine aufgrund der Funktion des Darms für die Resorption von vielen Nährstoffen ist sie natürlich durchlässig. Mhm. Sie ist durchlässig somit nicht nur für die Nährstoffe, die wir mit der Nahrung aufnehmen und die teilweise auch vom Mikrobiom verdaut werden, sondern auch für andere Produkte, die das Mikrobiom produziert, verschiedene Stoffwechselprodukte, die dann dort in der Darmwand, die ist ja nicht nur eine Wand, sondern das ist ein richtiges Gewebe, in dem viele Immunzellen oder auch andere Zellen zu Hause sind, sondern auch diese Stoffwechselprodukte können dann auch in den Blutstrom aufgenommen werden und dann aus dem Darm in den ganzen Körper verteilt werden. Und so können diese Stoffwechselprodukte, die im Darm produziert werden, auch bis zum Beispiel im Gehirn eine Wirkung zeigen.
Wie viele verschiedene Bakterien? Ja, sind das nur Bakterien? Nee, das Mikrobiom besteht nicht nur aus Bakterien, da habe ich Sie richtig verstanden.
Genau, das Mikrobiom besteht nicht nur aus Bakterien, es besteht auch aus Pilzen, auch aus sogenannten Archaea, das sind auch andere Arten von Bakterien, sage ich jetzt mal auch. Es gibt aber auch viele mehrzellige Organe und Organismen und insbesondere in den Urzeiten, als die Hygienebedingungen, in denen wir leben, noch nicht so groß waren, gehört natürlich zum Beispiel auch Würmer ganz klar zu unserem Mikrobiom im Darm oder viele auch einzellige Organismen, Protisten, die dort sehr häufig vorkamen.
Also ist alles, was nicht Nahrung ist, ist Mikrobiom im Darm jetzt?
Die Mikroorganismen, genau. Die Mikroorganismen, genau.
Moment, aber wenn in meiner Nahrung sind ja auch Mikroorganismen.
Diese Mikroorganismen also man muss gerade insbesondere natürlich in fermentierten Produkten, Joghurt, aber auch andere fermentierte Produkte, mit denen nehmen wir natürlich auch Mikroorganismen auf. Die würde man auch zum Mikrobiom, glaube ich, im Großen dazu zählen.
Wie viele verschiedene Mikroorganismen haben wir denn da?
Also pro Individuum werden geschätzt bis zu 1000 verschiedene Mikroorganismen, die wir dort haben, die im Darm leben, teilweise aber auch auf der, nicht teilweise, aber andere Mikroorganismen leben dann zum Beispiel auf unserer Haut, leben im Mund, leben auch zum Beispiel im Magen, leben auf allen Körperoberflächen, leben verschiedene Mikroorganismen und das kommt zu diese Anzahl von ungefähr 1000 verschiedenen sogenannten Spezies, dass die dann auch nochmal alle noch mal ein bisschen unterschiedlich voneinander sind, selbst die, wenn die zur selben Spezies gehören, ist ein anderes Thema, was auch derzeit viel Aufmerksamkeit gewinnt.
Wie genau können Sie denn da hingucken? Können Sie die alle im Einzelnen identifizieren?
Das ist einer der Gründe, weswegen auch das Mikrobiomfeld so viel mehr Aufmerksamkeit in den letzten Jahren gewinnt, ist, dass die technischen Verfahren, mit denen wir das Mikrobiom analysieren können, sich deutlich verbessert haben in den letzten Jahren. Und zwar aufgrund von Methoden, sogenannten kulturunabhängigen Methoden, wo wir letztendlich nicht versuchen, letztendlich ein Mikroorganismus zu kultivieren oder genau uns ihn zu analysieren, sondern wir analysieren nur die Erbinformationen von diesen Mikroorganismen durch Hochdurchsatzsequenzierung, also durch die Analyse der Erbinformationen. Und diese Verfahren wurden in den letzten Dekade sehr, sehr viel günstiger geworden, sodass wir heutzutage eigentlich für relativ geringe Kosten für jedes Individuum feststellen können, welche Mikroorganismen sind in diesem Individuum vorhanden. Auf den verschiedenen Körperoberflächen geht das relativ einfach, sodass inzwischen Studien durchgeführt wurden, in denen auf, ich sag mal, Populations, also viele hundert verschiedene Spender geguckt wurde, wie das Mikrobiom zwischen auch verschiedenen Menschen dann unterschiedlich ist, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob eigentlich alle Menschen das gleiche Mikrobiom haben oder ob eigentlich viele Menschen ein sehr unterschiedliches Mikrobiom haben.
Und was haben die?
Letztendlich die Antwort ist, sie haben ein sehr unterschiedliches Mikrobiom. Insbesondere, wenn man sich die Namen dieser Bakterien anguckt, dann sind die sehr unterschiedlich zwischen verschiedenen Menschen, so dass man es schon auch in manchen Fernsehserien, die Forensik darstellen, ganz gerne auch zum Beispiel Mikrobiomanalysen benutzt wurden, um wie so eine Art Fingerabdruck zu benutzen, dass man sagen kann, das ist ein sehr individuelles Mikrobiom, das ist fast wie ein Fingerabdruck. Das ist vielleicht ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber in dem Sinne muss man sagen, dass das Mikrobiom jedes Menschen sehr individuell ist und dass man es durch die Analyse dieser Erbinformationen auch doch dann sehen kann, dass man dann zum Beispiel auch, wenn man tagtäglich sein Mikrobiom analysiert, dass das fluktuiert, dass sich die Zusammensetzung ein bisschen ändert, aber dass das immer sehr unterschiedlich im Vergleich trotzdem noch zu einem anderen Individuum ist.
Aber letztlich funktionieren unsere Körper doch dann alle wieder gleich. Wie geht das dann mit dem verschiedenen Mikrobiom? Oder ist das Mikrobiom gar nicht so wesentlich für die Funktion meines Körpers oder meines Immunsystems?
Also das sind jetzt sagen wir viele verschiedene Aspekte, die da zusammenkommen. Also wir müssen sagen, wir müssen da durcharbeiten durch diese Thematik. Und zwar natürlich, wenn man sich jetzt, sage ich mal, die Namen anguckt, das ist ja die Erbinformation, die wir erstmal so gucken, dann wären das Mikrobiom sehr unterschiedlich zwischen den Individuen. Wenn wir uns aber angucken, für was diese Erbinformationen jetzt kodieren, also welche Proteininformationen oder welche Funktionalitäten diese Erbinformationen darstellen, dann sehen wir, dass diese deutlich ähnlicher sind. Das heißt also, dass eine Vielzahl der Funktionen, die diese unterschiedlichen Bakterien dann beitragen zur Funktion des Mikrobioms, letztendlich dann doch sehr ähnlich sind und wir da sagen können, da ähneln sich die Menschen dann oder verschiedene Menschen dann doch deutlicher, dass also dort eine gewisse Funktional, eine Konservierung darstellt. Das führt auch dazu, dass letztendlich das Mikrobiom gewisse Funktionen natürlich zur Funktion des Körpers beiträgt. Um das mal zu vorauszuschicken, die meisten Organismen, die wir kennen, können auch ohne ein Mikrobiom leben.
Ja.
Das heißt, sie sind lebensfähig, aber sie zeigen eine deutlich veränderte Funktion des Körpers, ganz besonders des Immunsystems. Das ist ein Aspekt, wo es ganz wichtig ist, weil nämlich zum Beispiel das Mikrobiom, insbesondere im Darm, natürlich auch erstmal verhindert, dass sich dort, wenn es dort Mikroorganismen gibt, die sich sehr gut angepasst haben an diese Umgebung, ist natürlich auch verhindert, dass dort Mikroorganismen wachsen können, die dort eigentlich nicht zu Hause sein sollten. Das sind dann zum Beispiel klassische Pathogene, die wir möglicherweise durch unsere Nahrung, Salmonella, kontaminiertes Ei, sage ich jetzt mal so, zu uns genommen haben. Aber nur in einem Bruchteil der Individuen führt das letztendlich zu einer Erkrankung. Und inzwischen gibt es eine ganze Reihe an Forschungsergebnissen, die zeigen, dass eben diese verschiedene Zusammensetzung des Mikrobioms zwischen verschiedenen Individuen auch damit verbunden sein kann, wie zum Beispiel wie anfällig ein Individuum für eine Infektionserkrankung sein kann. Und das hat sich aber letztendlich dieses Feld, letztendlich hat sich in den letzten Jahren auch sehr weiterentwickelt. Am Anfang ging es vor allem um sogenannte Kolonisationsresistenz, also das Verhindern der Kolonisierung mit Pathogenen im Darm. Mhm. Inzwischen wurde aber gezeigt, dass natürlich diese Vielzahl der Stoffwechselprodukte, die diese Bakterien im Darm bilden, die über das Blut verteilt werden, eben eine ganze Reihe anderer an Körpersystemen oder Organsystemen beeinflusst. Die Leber ist ein System, das sehr beeinflusst wird, aber auch zum Beispiel bis ins Gehirn gibt es diese Wirkung und letztendlich natürlich auch eben die Balance im Immunsystem. Und da haben wir natürlich eben, wie gesagt, die Zellen, Immunzellen, die im Darm ihr Zuhause haben, aber letztendlich sind diese Zellen auch mobil. Das heißt, die verlassen zum Beispiel auch mal den Darm über die Lymphflüssigkeit, gehen in Lymphknoten und können von dort auch zum Beispiel auch in andere systemische Organe gehen, sodass Veränderungen, die lokal induziert werden im Immunsystem, dann eben auch für andere Erkrankungen einen großen Effekt haben.
Mir fällt gerade auf, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wie das Immunsystem funktioniert. Also ich erinnere mich an diese Kinderserie, es war einmal der Mensch, glaube ich, ja. Hieß das oder so? Nee. Ja, eine von diesen Serien. Da kommen dann so kleine Roboter und fressen die bösen Eindringlinge. Können Sie kurz für Doofe erklären, wie es im Immunsystem geht?
Genau, also das Immunsystem ist natürlich ein sehr komplexes System, wo wir verschiedene, eine Vielzahl an verschiedenen Komponenten natürlich haben. Es gibt das sogenannte angeborene Immunsystem, das ist das, was wir gerade sozusagen so ein bisschen angerissen haben. Ein Teil des angeborenen Immunsystems sind sogenannte Fresszellen, letztendlich, die zum Beispiel Bakterien, wenn sie die Bakterien irgendwo im Gewebe denen begegnen würden, würden sie die versuchen zu umschließen und aufzufressen. Das ist ein Aspekt. Das
sogenannte auffressen im Sinne von, die fressen die auf und dann sind die weg.
Dann sind die weg. Genau, die werden dann letztendlich in kleine Kompartimente, sogenannte Phagosomen aufgenommen und diese Phagosomen werden dann, da wird dann der pH-Wert so verändert, dass letztendlich dann diese Bakterien lysiert werden und ihre Einzelbestandteile letztendlich zerlegt werden.
Dann scheide ich die irgendwie aus.
Dann können die teilweise auch die Bestandteile dieser Bakterien für die Zelle benutzt werden. Letztendlich dann, wenn dann zum Beispiel Aminosäuren sind, die aus den Bakterien rauskommen, die könnten dann zum Beispiel auch benutzt werden, letztendlich vom. Aber teilweise sterben zum Beispiel auch die Zellen und das wird einfach ausgeschieden. Mhm. Das sind da verschiedene Möglichkeiten. Dann gibt es ja neben dem sogenannten angeborenen Immunsystem.
Woher wissen die Fresszellen, welche Bakterien sie fressen sollen?
Also letztendlich dann. Das können sie über verschiedene Rezeptoren erkennen, die sie auf ihrer Oberfläche haben. Also auf diesen Fresszellen können bestimmte Rezeptoren sein, die entweder die Bakterien direkt erkennen oder es zum Beispiel aber auch Moleküle im Blut und unserem Serum vorhanden sind, die letztendlich ganz spezifische Oberflächen in Bakterien erkennen, sich dann auf die Bakterien setzen und sie dann letztendlich markieren, dass dann die Fresszelle dann weiß, okay, hier ist jetzt eine Struktur oder ein Partikel, was ich jetzt sozusagen auffressen soll. Das kann eine direkte Erkennung sein, kann eine indirekte Erkennung sein.
Das heißt, mein Immunsystem weiß prinzipiell, was in meinen Körper gehört und was nicht und alles, was anders aussieht, wird bekämpft.
Genau.
Und da warum habe ich dann Heuschnupfen?
Da kommen wir jetzt dann sozusagen zu dem anderen Thema, dass letztendlich natürlich da eben das Immunsystem fehlreguliert sein kann. Dass natürlich auch Komponenten, die eigentlich harmlos sind und eigentlich keine Gefahr für uns darstellen, plötzlich eine ganz bestimmte Art von Immunreaktionen hervorrufen können, die sich dann als in dem Fall Heuschnupfen letztendlich zeigen. Und das ist, und ich sag mal so, diese Fehlerkennung von Mikroorganismen ist auch ein großes Thema natürlich im Mikrobiom, weil wir uns natürlich überlegen müssen, eigentlich sind das ja auch Mikroorganismen, die wir da haben, tagtäglich in unserem Darm. Wie erkennen wir eigentlich, dass das gute Mikroorganismen sind und wie unterscheiden wir gute Mikroorganismen von möglicherweise bösen Mikroorganismen, also Pathogenen, die ja auch in diesen Gemeinschaften sind. Und das ist letztendlich eine große Frage, die die letzten 10 Jahren viele Leute auch beschäftigt hat und die Schlussfolgerung ist, es ist gar nicht so einfach, das zu erkennen, sondern letztendlich ein ganz wichtiger Teil ist, dass wir ich sage jetzt mal, die Bakterien zwar spüren können, ihre Stoffwechselprodukte zwar sehen, aber letztendlich durch diese Darmwand und die Schicht, da gibt es noch diese sogenannte Mukusschicht, die sozusagen auf dieser Darmwand letztendlich die trennt eigentlich doch diese zwei Reiche, die Mikroorganismen und den Wirt relativ strikt. Wir haben da Millionen und Milliarden Bakterien auf der einen Seite und dann, wenn man letztendlich diese wenigen Mikrometer, sage ich mal, oder nicht mal einen Millimeter sozusagen, diese dicke Schicht sozusagen durchgeht, dahinter sind kaum Bakterien, kaum lebendige Bakterien. Das heißt also für diese ich sage jetzt mal Symbiose zwischen dem Mikrobiom und dem Wirt, es ist auch ganz wichtig letztendlich, dass es da doch eine Trennung stattfindet und letztendlich das Immunsystem möglicherweise auch nicht überstimuliert wird.
Und ansonsten würde es den eigenen Darm rausschaffen.
Sonst würde es den eigenen Darm, und das ist letztendlich der Punkt, wo was heutzutage viele Forscher und Kliniker sich eigentlich da einig sind, dass letztendlich diese Fehlerkennung oder diese fehlende Trennung von den Darmbakterien und dem Immunsystem im Darm zu Krankheiten wie Morbus Crohn oder ulcerative Colitis letztendlich führen kann und dass somit also auch diese räumliche Trennung wichtig ist für die normale Funktion unseres Körpers, dass wir letztendlich nicht überstimuliert werden sozusagen im Darm.
Wir sind abgeschweift vom angeborenen Immunsystem, aber da gab es noch irgendein anderes.
Genau, das erworbene Immunsystem, das erworbene Immunsystem. Und das ist der Teil des Immunsystems, der letztendlich ganz spezifische Moleküle erkennt, die auch Bakterien oder Mikroorganismen, Viren natürlich auch bilden können, sogenannte Antigene, Proteine normalerweise, die erkannt werden und die dann die sogenannte ein Gedächtnis entwickeln. Das heißt, die werden erst, wenn der Organismus das erste Mal dieses Pathogen oder dieses Antigen begegnet, formiert sich ein Gedächtnis gegen dieses Antigen und erlaubt dem Körper dann letztendlich, wenn er das Antigen oder dieses Pathogen wieder sieht, schneller zu antworten. Und das ist natürlich das Grundprinzip von Impfstoffen, dass wir letztendlich eine kontrollierte Erlernen einer Immunantwort gegen ein Pathogen haben. Und wir haben somit im Darm haben wir dann eben diese zwei, und auch im ganzen Körper natürlich haben wir diese zwei Teile des Immunsystems, das angeborene und das erworbene Immunsystem, die beide ganz wichtige Funktionen letztendlich beitragen. Und ganz besonders im Darm natürlich es auch die Möglichkeit gibt, dass wir da auch eine Vielzahl an Gedächtnis haben. Gedächtnis zum Beispiel auch gegen Antigene, Proteine, die aus der Nahrung kommen. Somit können dann zum Beispiel auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten, können eine Art Allergien gegen Nahrungsmittel sein. Oder es können, genau, oder sie halt eben ganz wichtig, dieses Gedächtnis auch eben gegen Pathogene, dass wir halt eben letztendlich, wenn wir einmal infiziert waren mit einem ganz bestimmten Darmerreger, dass wir dann nicht eben so einfach wieder infiziert werden können.
Wenn eine Nahrungsmittelunverträglichkeit eine Immunantwort ist, muss man das doch auch irgendwie wieder ausschalten können. Oder? Also wenn ich einen Gedächtnismarker setzen kann, muss ich den doch eventuell auch irgendwie wieder löschen können.
Genau, also man muss sagen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten ist nicht alles eine Allergie.
Ja,
also, das ist sozusagen klar. Nicht eine Immunantwort. Aber prinzipiell ist die Idee auch bei bestimmten, letztendlich zum Beispiel bei Erdnussallergien, sage ich jetzt mal so ganz, das ist ja so das klassische Beispiel, was ja auch sehr gefährlich sein kann für Individuen, die halt unter sehr starken Reaktionen gegen Erdnussantigene, sage ich jetzt mal so. Und da handelt es sich typischerweise genau um eine Allergie gegen Erdnussantigene. Das heißt also diese und letztendlich die Idee ist, dass wir frühzeitig lernen müssen oder unser Immunsystem trainieren müssen, dass sie Erdnüsse nicht als gefährlich oder als erkennen, sondern dass sie da sogenannte regulatorische Funktionen auch im Immunsystem entwickeln, die letztendlich das sagen, dass dieses Erdnuss ist okay. Ja. Und das gibt es halt auch inzwischen eine ganze Reihe an Forschern, die vermuten oder auch es gibt auch Kliniker zum Beispiel, die auch sagen, dass Kinder zum Beispiel eigentlich mit ungefähr 6 Monaten sollte man anfangen, ihnen so viel wie möglich unterschiedliche Nahrungsmittel anzubieten, sodass eigentlich man natürlich immer sagen muss, klar, ich meine, das muss man auch vom Mikrobiom-Standpunkt muss man sagen, dass natürlich die Muttermilch ein ganz wichtiger Bestandteil der auch der normalen Ausbildung des Mikrobioms sein sollte, aber dass natürlich auch eben gerade aus Gründen von Nahrungsmittelallergien wichtig ist, dass letztendlich frühzeitig Kinder eben ein ganz großes Breite an Nahrungsmittel, vor allem solche, die halt ein hohes Potenzial für Allergien haben, zu sich nehmen. Kann natürlich ein großes Problem sein, wenn die Mutter eben schon bereits eine Allergie hat, dann ist das nicht so trivial. Mhm. Aber da gibt es eine ganze Reihe auch, also das hat, wenn ich mich richtig entsinne, war das in Schweden, wo jetzt auch viele Kinderärzte das empfehlen, frühzeitig sozusagen halt bestimmte Nüsse, Eier zum Beispiel auch frühzeitig sozusagen kleinen Kindern, also Säuglingen in dem Fall ja noch ab 6 Monate.
Pulverisiert unterzujubeln.
Genau, das, um halt eben letztendlich diese Allergien dann zu verhindern. Und das gibt es natürlich auch mit ganz verschiedenen anderen Nahrungsbestandteilen, kann das natürlich auch sein. Aber das hat jetzt primär mit dem Mikrobiom jetzt nichts zu tun, aber Prinzipien letztendlich, die halt eben für Nahrungsmittelbestandteile existieren, existieren auch für Bestandteile des Mikrobioms möglicherweise, dass dann dort Unverträglichkeiten oder dass letztendlich dann diese Mikroorganismen auch als fremd erkannt werden und dann Krankheiten verursachen können.
Zurück zum Mikrobiom. Wo kriege ich das her? Wird das in mich hineingeboren oder baut sich das im Laufe der Zeit auf, wo ich Nahrung zu
mir nehme? Also genau, das Mikrobiom letztendlich nehmen wir mit dem Moment der Geburt auf oder fangen wir an, besiedelt zu werden. Das heißt also, die in einer normalen, natürlichen Geburt würde ein Neugeborenes exponiert werden zu den Bakterien oder zu den Mikroorganismen, die in der Vagina der Frau vorhanden sind und würden dann mit diesen Organismen zum Beispiel besiedelt werden. Das gibt es auch interessante Studien, die das schon gezeigt haben, dass zum Beispiel natürlich auch, wenn Kinder mit Kaiserschnitt geboren werden, dass die dann zum Beispiel eher das Mikrobiom am Anfang, in den ersten Tagen, in der ersten Woche, haben die eher das Mikrobiom der Haut der Mutter, also sind eher von Hautbakterien besiedelt, aber ganz schnell ist natürlich der größte Einfluss für Neugeborenes, was für ein Mikrobiom sie haben, letztendlich wie sie ernährt werden. Das heißt, es gibt große Unterschiede zwischen Neugeborenen, dann normalisiert sich das wieder so ein bisschen zwischen Kaiserschnitt und natürlicher Geburt. Wenn dann zum Beispiel gestillt wird und die natürlich hauptsächlich Muttermilch trinken, weil letztendlich in der Muttermilch viele Komponenten sind, die ganz bestimmte Bakterien fördern, Bifidobakterien, sehr viele Lactobacillen, die sehr gut diese Bestandteile der Muttermilch sozusagen abbauen können. Und dann entwickelt sich das Mikrobiom relativ schnell weiter. Natürlich abhängig davon, ob ein Kind zum Beispiel schon frühzeitig Antibiotika bekommt. Das kann natürlich eine große Wirkung. Aber letztendlich dann natürlich durch die Beginnen der Nahrungsaufnahme.
Ist das auch irgendwie Sachen anfassen, Finger in den Mund stecken?
Das genau. Auch. Okay. Das muss man sich natürlich vorstellen, gerade bei Kleinkindern, dass das natürlich ein ganz essentieller Teil ist, wie die kolonisiert werden. Das ist natürlich, wenn wir jetzt zu sauber, sage ich jetzt mal so, leben in einer super hygienischen Umgebung, muss man natürlich annehmen, dass eigentlich wir gar nicht mehr unbedingt zu den normalen Darmbakterien die aufnehmen, sondern nehmen wir vielleicht möglicherweise die Bakterien auf, die sonst in der Umgebung letztendlich vorhanden sind. Und da gibt es auch ganz interessante Studien zu zum Beispiel Hundebesitzern und dem Mikrobiom zwischen Hunden und Menschen, wo auch gezeigt wurde, dass zum Beispiel gerade bei Hundebesitzern da es auch einen Austausch zum Mikrobiom von ihren Hunden gibt. Natürlich wahrscheinlich durch den das Zusammenleben und das exponiert sein zu möglicherweise einigen Darmbakterien, die dann mal in der Umgebung sozusagen rumfliegen. Die sind ja nicht nur auf Oberflächen, sondern die können natürlich auch durch kleine Partikel in der Luft rumfliegen. Man kann sie dann einatmen, aufnehmen und dann kann sie natürlich verschluckt werden und dann letztendlich können sie natürlich auch dann den Darm wieder besiedeln und natürlich auch durch den Orale, wenn man halt von seinem Hund abgeschleckt wird, dann gibt es natürlich auch ganz einfach einen Austausch davon von Bakterien. Das ist auch genau, wo man immer gesagt hat, mit einem Kuss zwischen zwei Menschen werden auch Millionen von Bakterien ausgetauscht und genauso passiert es natürlich mit kleinen Kindern. Die werden letztendlich besiedelt durch die Interaktion mit der Umgebung. Das heißt, viele Sachen, die sie in den Mund stecken, viele Küsschen, die sie bekommen würden, den Austausch mit Haustieren oder auch mit anderen Tieren. Wenn zum Beispiel natürlich Kinder auf dem Bauernhof aufwachsen, haben sie natürlich noch mit ganz anderen Tieren einen Austausch. Und man muss sich natürlich auch vorstellen, das Mikrobiom hat sich jetzt nicht entwickelt in der Menschenentwicklung unter den Bedingungen, in denen wir jetzt leben, sondern natürlich eigentlich auch unter Bedingungen, wo natürlich kleine Kinder auch letztendlich überall in der Wildnis auf dem Boden rumgekrabbelt sind. Wahrscheinlich musste die Mutter auf dem Feld arbeiten zum Beispiel oder hat das Kind natürlich irgendwie bei sich getragen. Aber da waren sie natürlich auch durch eine Vielzahl von Mikroorganismen exponiert, die dann letztendlich zur Kolonisierung führen. Man auch wirklich aber sagen muss, dass das im Normalfall die Bakterien, die dann letztendlich in einem Erwachsenen gefunden werden, dass das letztendlich doch ganz bestimmte Gruppen an Bakterien sind, die eigentlich auch sonst so eigentlich nicht unbedingt einfach in der Natur vorkommen. Wenn man also zum Beispiel einfach so im Boden suchen würde und sagen würde, was sind denn so die häufigsten Bakterien, die im Boden sind, das sind jetzt nicht die Bakterien, die wir zum Beispiel bei uns im Darm finden würden, sondern das sind ganz besondere Arten, Gruppen von Bakterien, die man dann zum Beispiel finden würde, jetzt zum Beispiel zwischen Schweinen und Menschen ist das zum Beispiel ähnlicher als zwischen einer Kuh und einem Menschen, weil, sag ich mal, Schweine und Menschen haben ein ähnliches Verdauungssystem. Von der Nahrung her ist es auch so im Großen und Ganzen schon ähnlicher als zum Beispiel eben eine Kuh, die natürlich nur Gras isst.
Ja.
Und somit gibt es halt da auch eine große Spezialisierung der Mikroorganismen, des Mikrobioms auf das, was wir unserem Mikrobiom zu essen geben. Und das ist auch letztendlich natürlich ein Aspekt, der auch in unserer Ernährung heutzutage einen großen Einfluss möglicherweise spielt. Was nehmen wir eigentlich zu? Haben wir eine relativ diverse Ernährung oder haben wir eine eher einseitige Ernährung? Nehmen wir hauptsächlich zu uns Nahrung, die aus Bestandteilen besteht, die eigentlich unser Mikrobiom gar nicht füttern, also das heißt eigentlich direkt im Dünndarm zum Beispiel aufgenommen werden und dann gibt es wenig Ballaststoffe, die zum Beispiel dann im Dickdarm ankommen, wo die Hauptzahl der Bakterien sitzt und wo eben die Hauptzahl der Bakterien gerade dazu darauf wartet, von uns gefüttert zu werden. Und
mit Pflanzenfasern.
Zum Beispiel mit Pflanzenfasern, mit Produkten, die eigentlich letztendlich im Dünndarm werden ja viele Enzyme oder Proteine oder Enzyme sekretiert, die letztendlich hier unsere Nahrung schon mal anfangen zu verdauen. Da werden dann zum Beispiel aus großen Eiweißen werden kleine Eiweißbruchstücke produziert, aus verschiedenen kleineren, kurzkettigeren Zuckern werden einzelne Zucker oder Disaccharide gebildet. Diese können dann aufgenommen werden durch die Darmwand. Große Proteine können das nicht gemacht werden so einfach.
Was sind große Proteine?
Eine Proteine an und für sich könnte nicht gut aufgenommen werden, aber das muss sozusagen in Einzelteile zerlegt werden.
Ich dachte, das wäre jetzt fleischgroßes Protein.
Ja. Nee, das war ein bisschen missverständlich
ausgedrückt.
Genau, aber prinzipiell gibt es dann halt Strukturen in gerade pflanzlichen Produkten, aber auch in, sag ich mal, Fleisch, das möglicherweise gut verdaut werden kann durch die Enzyme, die wir sozusagen im Dünndarm haben, und dann letztendlich für das Mikrobiom bleibt einfach nicht viel übrig.
Okay.
Aber von vielen Pflanzenprodukten, Ballaststoffe, gibt es eine Vielzahl von ihnen, die letztendlich dann im Dickdarm durch das Mikrobiom, durch spezialisierte Enzyme, die diese Mikroorganismen dann produzieren, wiederum verdaut werden können. Das heißt, die haben sich sehr viel in der Vielzahl darauf spezialisiert, die zu verdauen und dann als Stoffwechselprodukte sogenannte kurzkettige Fettsäuren zu produzieren, also die dann letztendlich dann wieder eine Wirkung auf die Darmwand haben und sich da letztendlich in den, ja, ich sag mal, Jahrmillionen, das Mikrobiom ja eine Evolution gab mit dem Menschen, man sagen muss, dass sich da viele Produkte, die letztendlich die Mikroorganismen bilden, sehr sinnvoll sind oder sehr nützlich sind für den Menschen. Und gerade in der Darmwand sind halt eben diese Produkte, die das Mikrobiom produziert, werden gerne aufgenommen, werden gerne sozusagen verwertet dann in der Darmwand.
Heißt das dann auch, dass eine eiweißreiche, ballaststoffarme Ernährung nicht gut für unser Mikrobiom ist?
Genau.
Und damit auch nicht gut für uns?
Genau, also das.
Also den ganzen Tag nur Fleisch ist nicht so gut, wenn ich nicht wenigstens einen Salat dazu esse.
Ja, also prinzipiell, also die, sagen wir so, das ist sozusagen im Bereich sozusagen jetzt, wie könnte man jetzt unser Mikrobiom verbessern? Und prinzipiell Vielzahl an, das sind ja nicht neue, ganz neue Ideen, dass eine ballaststoffreiche Ernährung gut ist, die ist gut für die Gesundheit. Das haben da schon Leute darüber berichtet und das vertreten und das natürlich auch, sagen wir, durch gewisse Studien ist das auch gezeigt worden. Und insbesondere fürs Mikrobiom könnte einer der Verbindungspunkte sein zwischen warum eine ballaststoffreiche Ernährung gut ist, weil wir eben letztendlich mit dieser ballaststoffreichen Ernährung bestimmte Bestandteile des Mikrobioms fördern, ihnen Nahrung geben und diese dann letztendlich viele von den Stoffwechselprodukten von diesen Bakterien oder diesen Mikroorganismen eben dann gesundheitsförderlich sind. Das sind die sogenannten kurzkettigen Fettsäuren, weil die fördern ganz besonders die Festigkeit und Dichte dieser der Darmwand, also dass letztendlich, wenn wir Probleme mit der Durchlässigkeit dieser Darmwand haben, also Leaky Gut ist so ein Begriff, den man jetzt auch manchmal schon hört oder sozusagen letztendlich, dass halt eben diese Darmwand geschädigt ist. Oder zum Beispiel aber auch eine Vielzahl von verschiedenen Vitaminen können zum Beispiel auch von diesen Mikroorganismen gebildet werden, also Vitamin B-Familien 12, 6, das sind so die Teile, die viel von Mikrobiom auch gebildet werden, auch vom Menschen dann aufgenommen werden können und letztendlich dann sehr förderlich für unsere Gesundheit sind. Das sind so ein paar Stoffwechselprodukte, die jetzt schon bekannt sind. Produzieren die auch noch eine Menge anderer an Produkte, die wir vielleicht noch gar nicht kennen oder die wir noch gar nicht aufgeklärt haben, welche Funktionen die genau haben. Das ist, wie gesagt, aktive Forschung, die derzeit in einer Vielzahl von Laboren in Deutschland, weltweit nachgegangen wird, herauszufinden, was sind denn diese Komponenten, die besonders förderlich sind, weil das würde man natürlich ganz gerne dann auch eigentlich jemanden verkaufen, ja, der am liebsten dann doch lieber Pommes und Würstchen isst und
sich hinterher trotzdem eine Kapsel einwirft.
Aber eine Kapsel einwirft, genau, bei der dann irgendwelche Produkte drin sind, die halt eben besonders wirksam sind, letztendlich auch die vom Mikrobiom gebildet sind. Das sind so die Gedanken, die natürlich viele Firmen, inzwischen ja auch große Firmen wie Nestle und weiß ich was, Ideen haben, wie man möglicherweise Probiotika verkaufen kann.
Functional Foods. Probiotika sind dann also Sachen, die fürs Mikrobiom gut sind?
Probiotika sind letztendlich natürlich sind letztendlich auch Mikroorganismen. Präbiotika wäre der bessere Begriff. Präbiotika sind letztendlich wäre dann Functional Food, also Produkte, die das Wachstum von gesundheitsförderlichen Bakterien fördern letztendlich. Das können zum Beispiel
eben. Aber wenn das doch jetzt ein Milchprodukt ist, das ich zu mir nehme, wo das drin ist, dann wird das doch schon wieder im Dünndarm. Geht es doch schon wieder flöten und in meinem Mikrobiom kommt von dem Präbiotischen gar nichts an.
Nee, aber wenn man zum Beispiel Präbiotika eben ein Ballaststoff ist, dann würde damit, das würde letztendlich ja nicht abgebaut werden. Ja. Der würde dann sozusagen im Dickdarm ankommen.
Aber das ist nicht das, was in dem Joghurt ist.
Nee, das ist nicht das, was in dem Joghurt ist, genau. Aber es gibt, wenn man in das Reformhaus geht oder im Internet sucht, kann man natürlich sich auch eben ganz bestimmte Ballaststoffe auch einfach kaufen in Pulverform. Ich meine, die sind nicht so angenehm zu trinken, sind häufig ja nicht sehr gut löslich, aber deswegen sage ich mal so.
Schmecken immer auch ein bisschen so, wie es Reformhaus riecht.
Genau, aber letztendlich muss man halt sagen, natürlich eine abwechslungsreiche, ballaststoffreiche Ernährung würde heutzutage, wenn man einen Mikrobiomforscher fragt, was kann man machen, damit man ein gutes Mikrobiom fördert, das sind Aspekte, die da letztendlich genannt werden würden.
So, jetzt ernähre ich mich aber den ganzen Tag nur von Fleisch und Bohnen, also proteinreich. Was passiert dann mit meinem Mikrobiom? Verkümmert das? Stirbt das ab?
Letztendlich gibt es verschiedene
Situationen. Die Bohnen sind ja dann auch schon wieder Ballaststoffe. Ne?
Genau, das wollte ich gerade sagen.
Also und okay, dann nur Fleisch.
Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, eigentlich, man würde nur Fleisch und immer nur Weißbrot, sage ich mal, essen. Dann hätte man eine sehr ballaststoffarme Ernährung, Protein.
Also praktisch den Burger, den Kinder essen, ohne das Grünzeug. Ja.
ganz genau. Und in der Situation natürlich verkümmert das Mikrobiom. Es verkümmern nicht das Mikrobiom im Allgemeinen, aber natürlich verschiedene bestimmte Komponenten des Mikrobioms verkümmern. Und das sind eben die Teile des Mikrobioms, die darauf, sagen wir so, die eigentlich nur ja gute Wettbewerber sind mit den anderen Mikroorganismen, die im Darm natürlich sitzen, indem sie halt eben Ballaststoffe abbauen können. Das heißt, die verschwinden. Möglicherweise werden sie erst reduziert in ihrer Häufigkeit, aber die langfristige Ernährung mit solchen, mit so einer Diät könnte dazu führen, dass diese Bakterien dann erstmal für verloren sind oder möglicherweise auch für immer verloren sind. Aha. Und das ist eine der.
Moment, so dass ich dann irgendwann nicht mehr in der Lage wäre, mit Ballaststoffen überhaupt etwas anzufangen.
Genau. Letztendlich, das nicht anzufangen ist schwierig, das ist schwierig zu sagen. Ja. Möglicherweise könnten die eben diese Ballaststoffe nicht mehr so gut verdauen. Oder bestimmte Komponenten der Ballaststoffe, weil Ballaststoffe ist nicht ein Ballaststoff. Und man sagen muss, dass zum Beispiel natürlich, wenn ich jetzt jeden Tag nur, ich sage jetzt mal nur Inulin oder ein Pektin, sage ich mal einen Ballaststoff mal zu mir nehmen würde, dann hat das auch nicht denselben Effekt, wie wenn man zum Beispiel eine Frucht isst, in der eben eine ganze Reihe an Vielzahl an verschiedenen Ballaststoffen drin sind. Weil letztendlich es nicht ein Bakterium ist, das sich, sagen wir, auf alle Ballaststoffe spezialisiert, sondern es ist ein Bakterium für einen ganz spezifischen Teil des Ballaststoffes. Ja. Und man somit sagen kann, dass durch eine diverse Ernährung mit vielen Ballaststoffen man natürlich auch verschiedenen Arten von Bakterien eben Nahrung gibt, weil letztendlich jeder von denen ist optimiert für einen ganz bestimmten Teil. Und wenn wir natürlich, wie gesagt, eine ganz einseitige Ernährung zu uns nehmen, dann würde man eben letztendlich nur noch wenige von diesen Bakterien fördern. Die können natürlich jedes Mal natürlich auch noch eine ganze Reihe an anderen Bakterien, denen ja Stoffwechselprodukte zur Verfügung stellen, die die dann gerne verbrauchen. Das sind eine sozusagen, warum diese Ernährung dann natürlich eben, diese einseitige Ernährung möglicherweise schlecht für den Darm ist, ist letztendlich, dass, das war ja schon ein Thema, eben bestimmte kurzkettige Fettsäuren nicht gebildet werden, die letztendlich dazu, die wichtig sind, eben diese Festigkeit der Darmwand sozusagen zu fördern. Und man dann sagen muss zum Beispiel, dass das möglicherweise dazu führen kann, dass wir einfacher von den falschen Bakterien besiedelt werden können, weil wir eben letztendlich nicht mehr diese Diversität zum Beispiel dort ist im Darmmikrobiom, oder andere Bakterien vielleicht viel einfacher in diese Darmschleimwand eindringen können oder so durch sie durchdringen können und dann letztendlich Immunreaktionen starten können. Und diese Immunreaktionen können jetzt, gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Theorien, wie Immunreaktionen im Darm letztendlich dann zu der Entstehung von Stoffwechselerkrankungen führen können, wie die zur Entstehung von oder zur Förderung von autoinflammatorischen oder Autoimmunerkrankungen führen können, oder neueste Überlegung jetzt auch, wie diese Immunreaktion aus dem Darm möglicherweise auch die Entstehung von neurodegenerativen Erkrankungen fördern könnten. Also da gibt es eine ganze Reihe an Ideen, die derzeit in Vielzahl von Tiermodellen untersucht werden, um letztendlich kausal, also wirklich funktionell zeigen zu können, welche Moleküle oder welche Kaskaden, Immunkaskaden oder auch Mikroorganismen, Immunsystem, Wechselwirkung dazu führen, dass die letztendlich diese Erkrankungen in der Entstehung oder in ihrer Schwere fördern oder auch verhindern können.
Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie das mit dem Darm und dem Immunsystem zusammenhängt. Also im Immunsystem habe ich jetzt so dieses Bild mit den Fresszellen wieder im Kopf. Ne? Im Blutkreislauf fahren halt die kleinen Roboter rum und wenn da irgendwie was drin ist, was da nicht hingehört, dann wird das gefressen. Was genau macht das jetzt im Darm?
Im Darm, also sozusagen im Darminneren, ja, macht es eigentlich erstmal nicht viel.
Okay.
Wenig, es gibt bestimmte Produkte des Immunsystems, werden auch in den Darm sekretiert und führen zum Beispiel dafür, dass eben diese Mukusschicht, diese Schleimschicht, die sozusagen auf der Darmwand direkt drauf liegt, dass die dazu führt, dass letztendlich keine Mikroorganismen die durchdringen können oder nicht so einfach durchdringen können. Dazu gehören zum Beispiel
Das heißt, es ist kein mechanischer Filter, diese Mukusschicht, sondern
Es hat verschiedene Komponenten. Okay. Es ist sozusagen erstmal, dieser Mukus ist so eine Art mechanischer Filter, weil es letztendlich Proteine sind, die so eine Art gelartiges Netz bilden. Natürlich ist das auch was, wo Bakterien gerne dran knabbern, weil das sind letztendlich Nährstoffe, da sind Zucker drin, die Bakterien gerne, also das heißt, da führt eine Schicht. Das heißt aber, was zusätzlich vom Menschen produziert wird, sind antimikrobiell wirkende Moleküle. Das sind so eine Art, ja, kann man sagen, das sind wie Antibiotika oder die vom Menschen da gebildet werden, die halt letztendlich diese Schicht sozusagen auch sauber halten, sauber oder Mikroorganismen frei oder nicht dicht besiedelt halten. Und letztendlich dann werden noch auch Produkte des erworbenen Immunsystems, Antikörper, die wichtig sind für den Immunschutz gegen Krankheitserreger, werden auch dort sekretiert und sind auch Teil dieser Mukusschicht zum Beispiel. Das heißt also, da gibt es eine ganze Reihe an verschiedenen Komponenten, spielen da zusammen, um eine Redundanz zu erzeugen, dass wir nicht zu viel, wie gesagt, wieder direkten Kontakt mit den Mikroorganismen haben. Dann passiert es aber immer mal wieder, dass da natürlich ein Mikroorganismus durchkommt. Dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, was kann mit diesem Mikroorganismus passieren. Wenn erstmal die Kontakte zwischen den Bakterien, zwischen den Zellen, den einzelnen Darmepithelzellen, also den einzelnen Zellen, die Darmwand ausmachen, eng genug ist, dann kommt es ja nicht dazwischen zum Beispiel durch. Das könnte natürlich in anderen Situationen passieren. Wenn es dann, sage ich mal, wird aufgenommen von den Darmepithelzellen, vielleicht vermehrt es sich sogar in denen, will auf der anderen Seite sozusagen wieder rauskommen in den Körper, sage ich jetzt mal so. Dort warten dann zum Beispiel die Fresszellen auf die Mikro. Aber was natürlich auch der Körper ein Interesse hat, ist, dass möglicherweise dann vielleicht ein paar von diesen Bakterien entkommen, möglicherweise kommen in die Lymphe, kommen in die Blutgefäße, werden im Körper verteilt und können da natürlich dann auch Immunreaktionen hervorrufen, vor allem des erworbenen Immunsystems mittelfristig, um dann Schutz zu haben. Ein Beispiel sozusagen, wie man sich vorstellen kann, wie auch Mikroorganismen Krankheiten beeinflussen können. Zum Beispiel im Rahmen dieses erworbenen Immunsystems als Situation könnte man sich jetzt vorstellen, ein Mikroorganismus hat ja ganz viele verschiedene Proteine, die ganz wichtige Bestandteile der Funktion dieser Zelle sind. Könnte es ja theoretisch möglich sein, dass ein Protein dieses Mikroorganismus eine ähnliche Struktur oder Sequenz hat wie ein körpereigenes Protein. Das heißt, wenn jetzt im Darm sich Bedingungen ergeben, die dazu führen, dass letztendlich sich das angeborene Immunsystem gegen dieses Protein, dieses Antigen des Mikroorganismus wendet, könnten diese erworbenen Immunzellen, die dann letztendlich ein ganz bestimmtes Antigen ja erkennen, das ja ursprünglich von dem Mikroorganismus kam, könnten jetzt aber auch ein körpereigenes Protein erkennen, was eine sehr ähnliche Struktur hat zum Beispiel. Und der englische Fachbegriff dazu ist Molecular Mimicry, also dass eben durch diese starke Wirkung oder starke mögliche Adjuvanz Wirkung eines Mikroorganismen es dazu führen kann, dass das normale Tolerieren eines Antigens im Körper durchbrochen werden kann und wir somit durch eine Fehlerkennung eines Mikroorganismus, zum Beispiel im Darm, Immunzellen selektieren, die dann auch ein körpereigenes Protein erkennen und eben zum Beispiel nicht mehr dieselben regulatorischen Moleküle normalerweise, die das verhindern würden, eben so gut kontrolliert werden können. Das heißt also, da gibt es die Idee, dass Antigene, die wir in der Nahrung oder aus der Umwelt aufnehmen, dazu führen können, dass wir eben so eine Autoimmunreaktion bekommen könnten. Das ist eine Idee, wie Veränderungen im Mikrobiom oder das Mikrobiom solche Erkrankungen. Der zweite Aspekt sind verschiedene Stoffwechselprodukte der Mikroorganismen, die dafür wichtig sind, diese normale Balance im Darm zu erhalten. Letztendlich haben wir schon ganz kurz angesprochen, diese Frage. Die Mikroorganismen im Darm produzieren viele von denselben Molekülen, die auch ein Pathogen produzieren würde. Mhm. Wie wird es eigentlich verhindert, dass es da ständig zu einer Immunreaktion kommt? Trennung, das ist der eine Aspekt. Der zweite ist die Förderung einer tolerogenen Umgebung im Darm. Das heißt, einer Umgebung im Darm, wo, wenn wir Antigene neu sehen oder wenn wir also Mikroorganismus sehen, dass wir dann eher dazu uns der Körper, das Immunsystem sich entscheidet, okay, ich toleriere das. Das ist jetzt nichts, was wirklich gefährlich ist für mich, weil die Darmwand ist intakt. Ich sehe jetzt zwar diesen einen Mikroorganismus, aber alle anderen Signale aus der Umgebung sagen mir jetzt, das ist jetzt keine richtige Infektion zum Beispiel.
Sieht mein Immunsystem denn die ganze Zeit, was in meinem Mikrobiom los ist?
Auf gewisse Art und Weise, ja. Zum Beispiel, wie gesagt, das ist diese kurzkettigen Fettsäuren. Darauf kann man, an denen kann man viel machen. Diese kurzkettigen Fettsäuren werden ja von ganz bestimmten Bakterien gebildet, die als gut eingestuft werden jetzt, sage ich mal so. Diese kurzkettigen Fettsäuren führen auch dazu bei, dass das Immunsystem im Darm grundsätzlich tolerogen ist. Also ich sage mal, da sagt, das ist alles gut so. Und wenn natürlich jetzt aber zum Beispiel eben durch eine Infektion oder durch zum Beispiel eine Antibiotikagabe besonders viele von diesen Bakterien, die eben diese kurzkettigen Fettsäuren produzieren, reduziert, führt das natürlich im Immunsystem im Darm dazu, dass die plötzlich sehen, normalerweise sehen wir doch sonst viel von diesen kurzkettigen Fettsäuren. Die sind jetzt nicht da. Das kann dazu führen, dass zum Beispiel dann Immunzellen eben auf eine Präaktivierung Alarmzustand, ich sage jetzt mal nicht orange oder was auch sozusagen immer diese Stufen dann sozusagen, ist nicht rot, aber es ist jetzt sozusagen orange.
Mhm. DEFCON 2.
Ich sehe, eigentlich, es könnte jetzt gleich was passieren. Das sind diese Zustände, die sich da ergeben und wo dann das Immunsystem dann auch das führen kann. Und man muss sagen, viel wird derzeit auf diese kurzkettigen Fettsäuren runtergebrochen, weil das ein Molekül ist, was man gut studieren kann. Man kann es auch zum Beispiel in der Ernährung geben. Es gibt Rezeptoren, die identifiziert wurden. Es wird aber eine ganze Reihe an Vielzahl anderer Molekülen geben, die ähnliche Funktionen haben, ganz spezifische Zelltypen, eben denen zu sagen, es ist alles gut derzeit. Ihr seid da, es ist also letztendlich ist eben eine sehr große Anzahl, also gibt mal so Schätzungen, 40% der Immunzellen befinden sich ungefähr im Darm, mal ist die ein bisschen höher, mal ein bisschen niedriger, ist ja auch sehr schwierig, die zu zählen alle in einem Körper, aber dass da eine sehr große Menge an Immunzellen alarmbereit sitzen, aber letztendlich ist es extrem wichtig, dass man sie halt eben nicht fehlalarmiert, weil die Erkrankung sehen wir heute. Das sind die autoinflammatorischen Erkrankungen des Darms, chronische entzündliche Darmerkrankungen, sind vermutlich, wie gesagt, auf diese Fehlerkennung und die fehlende im Zaumhalten des Immunsystems zurückzuführen. Und die Frage immer daraus ergibt sich ja, was können wir eigentlich jetzt tun, um das möglicherweise wieder zu fördern? Ernährung ist ein Punkt, den wir kurz angesprochen hatten. Und ein ganz großes anderes Thema ist natürlich jetzt die Zuführung wieder von Bakterien, die eigentlich positive Effekte sozusagen auf die Gesundheit haben.
Und bevor wir dahin kommen, ich hatte noch, wächst mein Mikrobiom mein Leben lang oder ist das irgendwann ausgebildet und steht dann da und das ist dann Holgers Mikrobiom und ändert sich auch nicht mehr?
Wenn man das in größeren Studien, die in den letzten Jahren durchgeführt, sich anschaut, das ist dann häufig nicht tagtäglich analysiert worden, da wurden dann Monate, Jahre sich angeschaut und sieht man zum Beispiel, dass normalerweise das Mikrobiom bis zu dem Alter von 3 Jahren extrem große Schwankungen hat. Es gibt auch noch größere Unterschiede zwischen einzelnen Individuen oder zum Beispiel einem Mikrobiom von einem 1- oder 2-Jährigen und einem Erwachsenen. Ab 3 Jahre ungefähr, so gleicht sich das dann schon auch in dem Stadium an, was man natürlich auch argumentieren kann, natürlich 3-jährige Kinder langsam ernähren sich divers, nehmen eine gewisse Breite an Mitteln zu und stecken sich vielleicht auch, muss man sagen, vielleicht stecken sich nicht mehr ganz so viele Sachen jetzt plötzlich in den Mund. Da ergibt sich sozusagen eine ganze Reihe an Veränderungen, woraus sich auch letztendlich dann inzwischen es so ist, dass man so hat diese Idee, dass eine sehr dynamische Zusammensetzung des Mikrobioms bis zum Alter von 3 Jahren und dann letztendlich ist es relativ stabil und dann muss man sagen, ist es relativ stabil bis in vielen Individuen bis in ein hohes Alter. Es gibt aber auch eine ganze Reihe an Studien, die dann gezielt Individuen angeguckt haben, die über 65 und in einem Pflegeheim oder längerfristig im Krankenhaus oder sich noch selber zu Hause sind, noch mobil sind, die haben dann sehr große Unterschiede im Mikrobiom. Mhm. Und das sind so diese Punkte so im Leben, wo man dann so vermutet wird, dass sich ja wahrscheinlich so ab 65, 70, wenn dann auch möglicherweise bestimmte Organe nicht mehr so gut funktionieren, wie sie früher sind. Ich meine, da gibt es ja häufig auch das dann im Alter, dass man dann weniger gut schlucken kann. Man trinkt weniger, als man zum Beispiel früher getrunken. Man ernährt sich möglicherweise auch anders. Oder man ernährt sich auch einfach mit viel weniger Kalorien ja teilweise auch, weil der Körper ja auch gar nicht mehr so viele Kalorien braucht. Und dann kommt der Punkt, wo sich dann das auch nochmal sehr unterscheidet. Und es ist immer noch nicht so ganz klar ist, ob das Ursache oder Wirkung ist. Also haben ältere Menschen, die ein niedrig diverses Mikrobiom haben gegenüber einem hochdiversen Mikrobiom, haben die eine höhere Gefahr, dass sie zum Beispiel schneller abbauen, schneller Demenz, körperliche Funktionen weniger gut funktionieren. Und dafür werden jetzt eigentlich in den nächsten Jahren große Kohorten werden benötigt, wo wir uns dann gesunde eigentlich Spender rekrutieren, die über 10, 20 Jahre beobachten können, um dann zu schauen, ob letztendlich man sich aus Veränderungen im Mikrobiom vielleicht 5 Jahre oder 10 Jahre schon vorher aussagen kann, dieser Mensch wird eher wahrscheinlich Probleme bekommen mit dem Abbau im Alter als jetzt ein Individuum, was eben ein höher diverses Mikrobiom hat. Und daraus, eben wie gesagt, kommt immer wieder das Interesse, können wir da eigentlich eingreifen in dieses Mikrobiom, wenn das so individuell ist auf die eine Art und Weise, aber auch möglicherweise eben so viele verschiedene Funktionen des Körpers beeinflusst, wie können wir eigentlich sicher sein, dass wenn wir einen ganz spezifischen Organismus zugeben, dass das eigentlich auch sicher ist, weil der könnte ja gut sein für die Barriere des Darms und könnte aber schlecht sein für kardiovaskuläre Erkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen. Also da gibt es so einen Stand, wo wir eigentlich noch gar nicht genau wissen, wie da die Wechselwirkungen sind. Wie wir die aber auch natürlich für viele Medikamente auch eben nicht wissen, wenn ob jetzt etwas, was wir chronisch einnehmen, ob das dann langfristig dann eben doch negativ auch in andere Richtungen wirkt.
Wie würde ich denn in mein Mikrobiom eingreifen? Also wenn ich jetzt, ne, ich habe jetzt irgendwie die letzten 20 Jahre nur Fleisch gegessen, das war alles ziemlich dämlich von mir. Würde es reichen, dass ich jetzt irgendwie, weiß ich, 5 Minuten am Tag auf allen Vieren laufe und mir danach die Hände ablecke?
Wäre eine sehr interessante, nicht kontrollierte Art und Weise, wie man das machen kann. Aber ich sage mal so, die Ideen, die derzeit so kursieren, ist natürlich vor allem und man auch sagen, schon relativ häufig in unkontrollierter Art und Weise durchgeführt sind sogenannte Stuhltransplantationen, wo man wirklich zum Beispiel aus Kot von einem gesunden Spender, wo wir immer definieren müssen, was ist denn eigentlich ein gesunder Spender, zum Beispiel die Mikroorganismen, sage ich mal, separiert werden von anderen Bestandteilen und die dann entweder über die oral zugeführt und häufig inzwischen auch teilweise auch in Kapseln oder durch eine Art Einlauf sozusagen in den Darm wieder eingeführt werden. Und dann die Hoffnung ist, dass diese Bakterien anwachsen. Das kann in einer sehr unkontrollierten Art und Weise passieren, dass man natürlich eben eine ganze Gemeinschaften hinzugibt oder dass wir da arbeiten auch viele Forscher inzwischen dran, natürlich dann genau zu wissen, ja, welches Bakterium könnte jetzt sozusagen das Förderliche sein und eben dieses Bakterium dann als Produkt zu verpacken, dass man das einfach zu sich nehmen kann und dass es dann im Darm freigesetzt wird, dass es dann den Darm besiedelt und dann wieder gut sein könnte. Das ist die eine Möglichkeit, die Hinzugabe. Dann gibt es natürlich eben eine ganze Reihe an Ideen. Ja, ich meine, wir nehmen wahrscheinlich auch eine ganze Reihe an Vielzahl an neuen Bakterien zu, wenn wir halt Nahrungsmittel zu uns nehmen, die fermentiert sind. Oder wenn wir zum Beispiel eben in Umgebungen reisen, zum Beispiel ja auch, wo der Hygienestandard eben nicht so groß ist oder nicht so hoch ist und wir zum Beispiel eben halt, ob wir es wollen oder nicht wollen, eben exponiert sind zu Darmbakterien, die jetzt zum Beispiel eben auf Oberflächen sind, die im Trinkwasser zum Beispiel eben sind. Ich meine, muss ja nicht immer jetzt sozusagen das sauberste Trinkwasser sein, was man eben zu sich nimmt. Und da können natürlich dann auch wenige Bakterien drin sein. Und diese Bakterien, wenn die natürlich dann eben aus Menschen oder ich sage jetzt mal aus, wenn da irgendwie eine Tierhaltung in der Nähe, weil das Wasser geht, ungeklärt, aus der Tierhaltung in den Fluss und aus dem Fluss wird das Wasser geholt, dann sind da natürlich vielleicht nicht unbedingt viele Bakterien drin, aber eben wenige von diesen Bakterien sind möglicherweise auch genug, um dann letztendlich erstmal dann im Darm sich anzusiedeln. Das heißt also, dieses System ist nicht geschlossen. Die Annahme ist schon, dass wenn wir dann natürlich auch unsere Ernährung umstellen würden, dass wir eben dann möglicherweise Neuankömmlingen wieder auch eine lebenswerte Umgebung geben, indem wir ihnen halt eben die Nährstoffe halt zufügen, unter denen sie halt letztendlich wirklich kompetitiv sein können.
Also über was für einen Zeitraum reden wir da? Also wie lange dauert es, bis sich dann die guten Bakterien wieder angesiedelt haben in meinem Darm? Sind das Tage, sind das Jahre?
Ja, also das ist interessant, im Rahmen von diesen Stuhltransplantationen ist das ja ist auch inzwischen schon ein bisschen studiert worden, wo man dann sagen kann, ja klar, wenn jetzt ein Individuum halt durch eine Antibiotikagabe oder durch bestimmte andere Grunderkrankungen sehr viel von der Diversität seines Mikrobioms verloren hat, man kriegt ein Stuhltransplantat, dann sind die am nächsten Tag, sind die Bakterien da. Die können sich relativ schnell diese Mikroorganismen dort in der Umgebung anwachsen. Interessanterweise häufig verliert man dann diese Bakterien, die von einem anderen Menschen in das eigene Mikrobiom transplantiert wurden, verliert man nach einer Weile auch wieder und es bilden sich andere Gemeinschaften wieder aus oder neu zusammengesetzte Gemeinschaften aus einigen Bakterien von dem Spender und aus einigen Bakterien von einem selber. Und das kann sehr, sehr schnell gehen. Das heißt also, man nimmt Nahrung auf und innerhalb von 24 Stunden bis 48 Stunden ist die einmal durch. Genau. Das heißt letztendlich, das sind die Zeitrahmen, in dem Bakterien, die ja eine Reproduktionszeit haben von 20 Minuten, halbe Stunde bis vielleicht 1, 2, 3 Stunden, ist das natürlich so, dass man sagen muss, innerhalb von einem Tag kann sich aus einem Bakterium können sich Tausende entwickeln. Und deswegen, dieses eine Bakterium kann theoretisch genug sein, wenn man das irgendwann mal zu sich genommen hat, um dann, wenn dann eben das seine
Nische gefunden hat. Wenn ich die richtige Nahrung dann hinterher schiebe, ne?
Also genau,
wenn ich
dann weiter Nahrung, Fleisch esse, dann wird das nicht, genau, das heißt also in dem Moment muss einem das klar sein, dass natürlich diese Veränderung des Mikrobioms kein Prozess ist, wo man, wie gesagt, ein Tablett nimmt einmal und dann ist alles gut, sondern dass das ein längerfristiger Prozess ist. Gibt aber Beispiele, wo einmal eine Tablette, sage ich mal, Mikrobiom ausreichend sein kann, um positive Effekte auf den Menschen zu haben. Und das ist auch wirklich das Beispiel, was den Forschern viel Hoffnung gibt und auch der pharmazeutische Industrie, sage ich mal, wahrscheinlich ihnen einerseits Hoffnung gibt, aber auch andererseits auch ein großes Horrorszenario ist für sie, ist, dass zum Beispiel in ganz bestimmten Art von krankenhausassoziierten Infektionen, das ist ein Keim, Clostridium difficile heißt der, das ist ein Keim, der viel in der Umgebung vorkommt, aber von dem normalen, gesunden Mikrobiom kontrolliert wird. Das heißt, ungefähr 5% der Bevölkerung haben dieses Bakterium auch in sich. Es hat aber keinen negativen Effekt auf die Individuen, die dieses Bakterium haben. Wenn wir aber verschiedene Arten von Antibiotika zu uns nehmen, zum Beispiel für eine Harnwegsinfektion, für eine Lungeninfektion, dann kann es dazu führen, dass diese Antibiotika natürlich eben auch eine Nebenwirkung auf unser Mikrobiom haben. Ja. Und wenn wir eben die falschen Arten von Antibiotika zu uns genommen haben, Breitbandantibiotikum, was eben möglicherweise auch sehr wichtig ist, um eben die Lungeninfektion zu bekämpfen, aber das kann natürlich auch den Effekt haben, dass wir zum Beispiel eben das Mikrobiom so schädigen, dass eben plötzlich dieses Clostridium difficile, dieses Pathogen, wachsen kann. Eben aus der, es waren weniger Bakterien vorher, werden es jetzt plötzlich ganz viele. Und dann können diese Bakterien auch verschiedene Toxine produzieren, die dann letztendlich zu Durchfallerkrankungen führen können. Und da wurde inzwischen gezeigt, dass man behandelt diese Clostridium difficile normalerweise mit Antibiotika. Und es gibt aber inzwischen auch viele von diesen Keimen, haben auch Antibiotikaresistenzen. Das heißt, sie mit dem normalen Antibiotika, mit dem wir die behandelt würden, kriegen wir die nicht mehr los. Dem Patienten geht es nicht besser. Und inzwischen ist das in den USA aufgrund anderer regulatorischer Bedingungen, ist das die empfohlene Behandlung für Patienten, die eine antibiotikaresistente Infektion mit diesem Keim haben, dass sie eine Stuhltransplantation bekommen. Das heißt, dass sie vorabgepackten Kapseln bekommen letztendlich, die dann genommen werden, um das Mikrobiom in dem Patienten wieder kurzfristig funktionell zu machen und dann dazu führen kann, dass eben diese Clostridium difficile Infektion, auch wenn die antibiotikaresistent ist, dann wieder kontrolliert wird und der Patient dann gesund nach Hause geht und dann nach einer ganzen Weile, wenn man das dann sich anschaut, wie das Mikrobiom sich ändert, hat sich das Mikrobiom von der Kapsel ist wenig übrig geblieben. Es hat sich wieder ein normales Mikrobiom, wahrscheinlich ein eigenes Mikrobiom in diesem Individuum wieder entwickelt. Und man so sagen kann, das ist die Hoffnung, warum man sagen kann, okay, Veränderung des Mikrobioms können wirklich Krankheiten bekämpfen. Hat natürlich für die pharmazeutische Industrie auch eine gewisse ich meine, die würden natürlich einem lieber ein teures Antibiotikum verkaufen oder lieber noch ein Medikament, was man am besten jeden Tag sozusagen einnehmen müsste und somit letztendlich Veränderung des Mikrobioms, wenn die natürlich wirklich nur einmal eingenommen werden müssten, ist natürlich nicht so attraktiv. Aber wie gesagt, es gibt immer das Problem der Nebenwirkungen. Wir wissen eigentlich gar nicht mit diesen Veränderungen des Mikrobioms kurzfristig. Das Interessante bei Clostridium difficile Infektion ist, dass die hauptsächlich in Individuen auch auftreten. Menschen, die Clostridium difficile zum Beispiel bekommen haben, wenn sie im Altersheim, im Pflegeheim liegen, länger im Krankenhaus sind, dann verschiedene Antibiotika bekommen und dann muss man sich natürlich möglicherweise auch in diesen Situationen gar nicht mehr so viele Gedanken machen, ob der Mensch dann, wenn er das Transplantat bekommt, aber in 20 Jahren möglicherweise eine größere Chance hat, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben, wenn er halt irgendwie sowieso 70 ist. Weil, wie gesagt, der Großteil der Patienten ist eigentlich über 65 oder sogar 75 letztendlich, die dann an diesen Clostridium difficile Infektionen erkranken. Tritt auch in Jungen auf, aber letztendlich könnte man da sich das überlegen. Aber in Deutschland haben da die Behörden einen relativ restriktiven Ansatz gewählt, dass sie sagen, das ist eine sehr undefinierte Behandlungsmethode, das ist kein definiertes Arzneimittel. Und letztendlich aufgrund dessen kann man das nicht sozusagen einfach so, kann jemand jede Menge von diesen Kapseln produzieren und dann einfach sagen, okay, das ist jetzt das Medikament, was sie jetzt bekommen.
Woher wissen Sie denn überhaupt, was wie wirkt? Also Sie schmeißen mir jetzt nicht Ihr komplettes Mikrobiom in mich rein, sondern auch nur Teile davon, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, das ist letztendlich viel von der Forschungsarbeit, die aktuell in unserer Arbeitsgruppe vor sich geht, geht darum, genau zu definieren, welche Komponenten des Mikrobioms diese Wirkung haben. Jetzt gerade für Infektionen ist es natürlich sehr interessant, dass man sich überlegen kann, welches einzelne Bakterium könnte man dazugeben. Für die Clostridium difficile ist es jetzt ein Mechanismus, der vermutet wird, wo es um die sogenannte Gallensalze geht, wo die Gallensalze, die werden normalerweise von der Galle ausgeschüttet werden, die kommen im Dünndarm, werden dort vor allem benutzt, um Fettsäuren aufzunehmen und löslich zu machen und dann in den Körper aufgenommen zu werden. Diese sogenannten primären Gallensalze werden umgewandelt in sekundäre Gallensalze durch ganz spezifische wenige Bakterien. Und diese sekundären Gallensalze sind das, was eine sehr inhibierende Wirkung auf das Wachstum von diesem Clostridium difficile haben. Und das ist ein Beispiel, wo es immer noch nicht so ganz klar ist. Es wird wahrscheinlich nicht das einzige sein, aber eine ganz wichtige Komponente des Schutzes, dass das Mikrobiom gegenüber Clostridium difficile Infektionen hat, ist die Umwandlung eines Produkt, das, was vom Menschen, von der Galle gebildet wird und im Darm vorhanden ist, in ein anderes Stoffwechselprodukt und das hat halt letztendlich wachstumsinhibierende Wirkung. Und so gibt es eine ganze Reihe an anderen Arten von Molekülen, die kurzkettige Fettsäuren oder auch andere sogenannte Bakteriozine, wo man sich vorstellen kann, dass dort Produkte gebildet werden, die von ganz spezifischen Bakterien dann das Wachstum von Pathogenen zum Beispiel inhibieren. Das sind so jetzt die Sachen, die versuchen wir zu erforschen. Andere ganz andere Prozesse sind, die, an denen wir auch interessiert sind, ist ganz spezifische Stoffwechselprodukte von Bakterien, die eben dazu führen, dass das Immunsystem sich aus dieser, normalerweise toleriere ich die Antigene oder toleriere ich die Mikroorganismen, dazu führen kann, dass plötzlich das Immunsystem denken kann, dass man jetzt eben diese Mikroorganismen attackieren soll und das, was dazu führen kann, dass man letztendlich diese chronisch entzündlichen Darmerkrankungen bekommt, aber auch möglicherweise verbunden sind mit anderen Autoimmunerkrankungen über Mechanismen, die wir auch kurz angesprochen hatten, die dazu führen können, dass dann plötzlich körpereigene Proteine als fremd erkannt werden, weil halt eben in einem ganz anderen Kontext da diese Proteine auch gesehen wurden. Und wir wollen wissen, welche Bakterien sind das, dass wir genau wissen können, das sind eigentlich diese Bakterien, die wir bekämpfen müssen, dieses ganz gezielte, um das wird dann die nächste Herausforderung sein, dann eigentlich zu verstehen, wenn wir jetzt sagen, wir haben eigentlich so 200, 300, 400, 500 Mikroorganismen dann im Darmmikrobiom oder vielleicht sogar bis zu 1000, wenn wir jetzt eigentlich nur ein einzelnes Bakterium da loswerden wollen, wie machen wir das denn eigentlich? Und die klassischen Antibiotika sind nicht solche, die sonderlich selektiv wirken, sondern da gibt es eine ganze Reihe an anderen Überlegungen, wie man dann bestimmte Bakterien loswerden kann. Und da kommen wir dann wieder auf die anderen Themen, die wir auch hier angesprochen haben. Was ist denn eigentlich die Nische dieses Bakteriums, das wir möglicherweise bekämpfen wollen? Also warum kann dieses Bakterium jetzt besonders gut oder warum wächst es jetzt unter bestimmten Bedingungen besonders viel, weil wir eben eine bestimmte Ernährung zu uns nehmen? Das ist der eine Punkt. Oder können wir sozusagen letztendlich durch Nahrungsumstellung kurzfristig, langfristig natürlich eben verhindern, dass bestimmte Bakterien, die halt einen negativen Effekt haben, auf unsere Gesundheit eben ihre Nische zu vermindern. Genau.
Womit wir im Grunde da sind, wo ich hier zwei Stichworte auf meinem Zettel stehen habe. Ratgeber, Bücher, Heilsversprechen. Und er lacht. Ich vermute, Sie kennen die Geschichten, die alle so über das Mikrobiom erzählt werden, dass ich damit also länger lebe, dass ich damit schlauer werde, dass ich damit abspecken könnte. Ist von all diesen Heilsversprechen irgendetwas haltbar aus Ihrer Sicht?
Also man muss sagen, dass ist sehr wenig, und das der Goldstandard in der medizinischen Forschung sind ja klinische Studien, doppelblinde Studien, wo letztendlich sowohl der Arzt als auch der Proband nicht weiß, was er zu sich nimmt, und das natürlich dann über einen längerfristigen Zeitraum bewiesen werden muss, dass Veränderungen des Mikrobioms positive Effekte haben. Da gibt es sehr wenige Studien, die solide Daten und reproduzierbare Daten produziert haben. Somit würde ich jetzt einfach sagen, das es wird nicht alles verrückt sein. Als Mikrobiomforscher und gerade in Tiermodellen, wo wir wirklich diese funktionalen Untersuchungen machen können, ist es beeindruckend, welche Auswirkungen Veränderungen im Mikrobiom auf eine Vielzahl an physiologischen Prozessen haben. Das kann man nicht debattieren. Da sind solide Daten da. Das ist, denke ich mal, da. Wenn wir jetzt natürlich aber gehen von einem Tiermodell zu Menschen, ist das natürlich ein ganz anderer Aspekt. Und letztendlich gibt es eine ganze Reihe an Studien, die natürlich inzwischen auch anfangen zu zeigen, dass die Zusammensetzung des Mikrobioms zum Beispiel in einer übergewichtigen Person anders ist als in einer normalgewichtigen Person. Und es sehr häufig auch die Frage gibt, okay, mein Gott, zwei Menschen essen eigentlich ähnliche Mengen, ähnliche Kalorienmengen. Der eine wird dick, der andere bleibt dünn. Solche Situationen gibt es auch. Und es gibt natürlich schon die Ideen, dass auch das hier eben das Mikrobiom, die Zusammensetzung des Mikrobioms einen Einfluss hat auf diese Faktoren. Das würde ich jetzt auch nicht grundsätzlich in Frage stellen.
Das ist ja dann genau das, was unser Eins will. Also unser Eins Übergewichtige, wir hätten dann gerne die Mikrobiom-Tablette. Mit einem kleinen Ernährungshinweis, werfe ich mir ein und lebe mein Leben völlig weiter und specke genau die 30 Kilo ab, die ich zu viel habe.
Genau, würde ich jetzt sagen, dass eine Veränderung des Mikrobioms eben nicht das Delta an Kalorien, die man täglich sozusagen zu sich nimmt, einfach nicht die Kapazität hat, dieses Delta sozusagen so zu reduzieren, dass man plötzlich abnimmt, nur weil man irgendwie sein Mikrobiom ändert, wenn man aber eben die gleiche Menge an...
Schöner hat mir noch niemand gesagt, schlag's dir aus dem Kopf.
das ist ein Aspekt. Aber es gibt eben auch sehr interessante Untersuchungen zu eben Individuen, die gleiche Kalorienanzahlen zu sich nehmen und eben der eine eher Gewicht zunimmt und der andere nicht. Und die Frage ergibt sich ja immer daraus, ist das jetzt was einfach, wo man sagen, das sind die schlechten Gene, sind also einmal die schlechten menschlichen Gene, aber die schweren Knochen, genau, das ist immer so die eine Sache. Oder ist es möglicherweise eigentlich, vielleicht sind es vielleicht schlechte Gene, aber vielleicht sind es einfach die schlechten Gene der eigenen Mikrobiota. Und dann könnte man sich natürlich viel einfacher sich überlegen, ob man die schlechten Gene der Mikrobiota verändern kann. Und da gibt es eine ganze Reihe an Studien, die immer noch debattiert werden, ob man sagen kann, durch eine Veränderung des Mikrobioms können wir eine dauerhaft reproduzierbare Gewichtsabnahme fördern. Es kommt immer darauf zurück, dass man natürlich sagt, Mikrobiom ist immer mit Ernährung verbunden, ist ein wichtiger Aspekt, auch dass die Bewegung, sage ich jetzt mal so.
Man muss sich auch nichts vormachen, wenn ich mich mikrobiomfreundlich ernähre, specke ich automatisch ab, weil da sind dann nicht mehr so viel Fritten dabei.
Ja, grundsätzlich würde man so sagen, sich gesund ernähren hat ja viele Komponenten. Ein interessanter Aspekt, der jetzt mal forscht wird, ist die Umwandlung zum Beispiel von ganz bestimmten Bestandteilen von rotem Fleisch, von Cholinen in Substanzen, die kardiovaskuläre Erkrankungen zum Beispiel fördern. Und zwar gibt es da jetzt, gab es Untersuchungen auch zum Beispiel in Mausmodellen, die dann auch ganz eindrucksvoll gezeigt haben, dass wenn zum Beispiel zwei verschiedene Mäuse ein verschiedenes Mikrobiom haben, in einem Mikrobiom gibt es ganz bestimmte metabolische Funktionen, die Bestandteile dieses Cholin umwandeln in toxische Substanzen, dass Mäuse mit diesem Mikrobiom unter deutlich erhöhtem Risiko von kardiovaskulären Erkrankungen hatten, als Mäuse, die eben ein Mikrobiom hatten, in denen diese Funktionen nicht vorhanden waren. Das heißt also, dieselbe Ernährung kann, wenn man ein anderes Mikrobiom hat, ganz unterschiedlichen Effekt auf den Menschen haben. Das heißt also, wiederum kommen wir darauf zurück, dass wenn wir uns überlegen, jetzt diese Ratgeber sagen, ernähre dich mehr mit Ballaststoffen, weil das hilft an deinem Mikrobiom, oder geh jetzt in eine Klinik und lass dir irgendwie einen Stuhltransplantat machen, dann ist das, denke ich mal, viel Quacksalberei, weil wir derzeit noch zu wenig wissen über die Grundlagen der Prozesse, die da eine Rolle spielen. Aber ich würde vermuten, dass wir schwierig jetzt einen Zeitraum dazu sagen, ob wir jetzt in 5 Jahren, 10 Jahren oder 20 Jahren so weit sind, zu einem bestimmten Zeitpunkt werden wir da sein, wo man sagen kann, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Individuum haben, die zum Beispiel auf einer Motorradfahrer, der einen Unfall hat, liegt auf der Intensivstation, bekommt eine Lungeninfektion, bekommt viele Antibiotika. Wenn der natürlich dann aus dieser Intensivstation möglicherweise 3, 4, 5 Monate, die er da gelegen hat, rauskommt, ist anzunehmen, dass dessen Mikrobiom wahrscheinlich nicht mehr das Mikrobiom ist, das er mit reingekommen ist. Und dass sich da dieses Mikrobiom auch gar nicht mehr so wieder erholen kann, weil er halt eben natürlich dann unter normalen hygienischen Bedingungen lebt. Und wir natürlich eigentlich überlegen müssen, unter bestimmten Bedingungen wird man sich eher vorstellen können, dass dort Eingriffe gemacht werden können und dass es sinnvoll ist, ihnen ein breites Mikrobiom zu geben, weil halt ihnen viele wichtige Funktionen, wo wir dann sagen würden, fehlen denen. Das sind zum Beispiel Situationen, wo man das sich am ehesten vorstellen kann, wo es auch schnell passieren wird. Mit dem Übergewicht, das ist jetzt so eine Sache, wo man wahrscheinlich sagen würde, das wird wahrscheinlich dann länger dauern, weil man auch sagen würde, okay, da gibt es sehr viele andere Eingriffe oder Ratschläge, die man auch befolgen sollte. Andererseits gibt es da auch ganz interessante Aspekte, wo das Mikrobiom und eine ganz bestimmte Ernährung ein interessanter Aspekt ist. Die Entwicklung von einer Diabetes ist natürlich ein Prozess, der viele, viele Jahre typischerweise, also es gibt ja Typ 1 Diabetes, die durchs Immunsystem direkt verursacht wird, durch die Zerstörung des Pankreas, der Bauchspeicheldrüse, und dann gibt es den Typ 2, die komplexe Wechselwirkung ist aus Veränderungen, die in verschiedenen Organsystemen vor sich gehen. Und da ist es so, dass ein wichtiger Aspekt sozusagen dieser Entstehung der Diabetes ist ja, dass es sogenannte Blutzucker-Spikes gibt, also sozusagen besonders starke Anstiege des Blutzuckers nach einer Ernährung, nach bestimmter Zunahme von bestimmten Nahrungsmitteln. Und da gibt es jetzt eine Reihe an Studien, die gezeigt haben, dass man aufgrund der Bakterien, die ein Individuum in sich trägt, auf eine gewisse Art und Weise voraussagen können, welche an Nahrungsmittel besonders hohe Anstiege oder extrem hohe Anstiege des Blutzuckers verursachen
können. Ist das, was die in Israel gemacht
genau,
haben, diese Studie?
Genau, also das ist, und das ist, denke ich mal, so auch jetzt der Aspekt, wo man sich auch relativ schnell, ohne dass man das Mikrobiom jetzt verändert, aber das Wissen um mein individuelles Mikrobiom dazu führen könnte, dass ich mich gesünder ernähren könnte. Wenn ich nämlich zum Beispiel prädiabetisch bin und ich weiß, dass eben Weißbrot eben ganz, ganz schlimm ist, dann sollte man, ich meine, gut, klar, ist schon eine grundsätzliche Sache, die wahrscheinlich jeder einem wieder sagen würde, naja klar, also Weißbrot ist nicht so gut. Aber es kann genauso gut, kann es natürlich zum Beispiel eben sein, Reis, bestimmte Fleischkomponenten können sein, die eben besonders hohe Anstiege verursachen im Blutzucker. Und man kann sich das natürlich auch immer wieder überlegen. Das kommt natürlich auch daher, dass wir Bakterien dann, das, was man im Mikrobiom untersucht, ist ja eben die Bakterien, die eben da, die dort sind. Und es gibt dann teilweise in Individuen besondere Bakterien, die eben besonders schnell das Weißbrot, sage ich mal, noch helfen können, dass das abgebaut wird. Und das ist sozusagen eben genau diese Überlegung. Da gibt es ja inzwischen sogar auf dieser Idee wurde inzwischen auch eine Firma gegründet. In Deutschland bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt schon erhältlich ist. Es gibt es in den USA. Das ist auch ein ehemaliger Kollege, mit dem ich gearbeitet habe, der das auch da an dieser Entdeckung mit beteiligt war. Und der das so verkauft wird als Lifestyle-Information, die, wenn man sagen will, man möchte besonders sich gesund ernähren, dass man dann halt eben diese Ernährung ganz besonders auf das Mikrobiom zugeschnitten
und bekommt. Und ob sie das ist oder nicht, erkenne ich am Blutzuckeranstieg.
Genau, okay. Zum Beispiel. Und da gibt es jetzt, wie gesagt, diese Ideen, dass das halt bei Prädiabetes ist das möglicherweise eine ganz interessante Sache. Der Aufwand, der natürlich damals betrieben wurde, ist signifikant. Das ist jetzt auch nicht so eine Studie, die so einfach reproduziert werden kann, muss aber letztendlich gemacht werden, weil natürlich die Frage ergibt sich, ist das jetzt eine israel-spezifische Population gewesen oder sag ich mal, hat das was mit der Ernährung zu tun, mit der Genetik zu tun oder ist das was auch, was eben halt in Europa oder auch in den USA so einfach eins zu eins umzusetzen ist? Und dadurch muss man sagen, dass es auch nicht so ganz klar ist, wiefern halt Erkenntnisse, die jetzt auch teilweise auch aus großen Studien kommen, die wo man sagen würde, das sind wirklich solide Daten, ob die dann wirklich so eins zu eins übertragbar sind, ob man dann sagen würde einfach, na nimm doch einfach Bakterium A. Bakterium A funktioniert aber dann vielleicht gut in Asien, weil man da viel Reis isst, aber wenn man es in Deutschland oder in Europa, sage ich mal so, nicht hat, dann würde das nicht funktionieren. Na, ganz anderer, wirklich interessant sind natürlich Länder, die vor 20, 30 Jahren noch Entwicklungsländer sind, jetzt aber Industrieländer sind, beziehungsweise viele Länder, viele Individuen, Schwellenländer, genau, wo viele Menschen jetzt ja auch einen Western-Lifestyle haben, also letztendlich auch viele auch prozessierte Nahrung zu sich nehmen, eben in Afrika, aber auch in Indien, eben natürlich Erkrankungen, die eigentlich in dem gar nicht vorkamen, also wie chronisch entzündliche Darmerkrankungen, viele
Das kriegen die dann mittlerweile.
Und kriegen die inzwischen. Und wo früher viele ja auch dachten, wo man auch mal gesagt hat, naja, das hat was mit den anderen Genetik in diesen Ländern zu tun, wo man eigentlich inzwischen klar ist, über diese Veränderung der Ernährung sich einfach Probleme ergeben haben, die diese Länder gar nicht, auf die gar nicht vorbereitet sind. Ich glaube, die größte Anzahl an prädiabetischen und diabetischen Individuen gibt es inzwischen in Indien oder auch in China. Das halt einfach, dass einfach so ist, dass durch die Verfügbarkeit von anderen prozessierten Nahrungsmitteln ja sich Krankheiten plötzlich ergeben und mit diesen Veränderungen aber auch ganz große Veränderungen des Mikrobioms einhergehen. Also es gibt einige interessante Studien, die dann zum Beispiel eben in auch in afrikanischen Ländern dann in der Stadt, in denen ich sage jetzt mal Stadt, Slum, Dorf, sich die Mikrobiome angeguckt haben und man ganz klar Riesenunterschiede sehen kann aufgrund des Hygienestandards und teilweise halt aber auch der Ernährung, wo man dann sagen kann, Leute, die ja noch eine traditionellere Diät haben mit versus Western-Style-Diet, dass man diese Unterschiede wirklich in einem Land sehen kann und das heißt,
auf dem Dorf haben ein intakteres Mikrobiom als die in der Stadt.
Ja, genau. Die sterben natürlich aber auch an anderen Erkrankungen, Infektionserkrankungen, die einfach ja auch nicht mehr dann sozusagen unter anderen Hygienebedingungen sozusagen auftreten. Aber das kommt mit einem Preis und der Preis sind ganz bestimmte Erkrankungen, die halt mit dem Lebensstil, den vielen industrialisierten Ländern vorherrscht, weniger Bewegung, viel prozessierte Nahrung, zu viel häufig auch natürlich.
Schaukelt sich das hoch? Also ist das Mikrobiom auch wiederum Treiber der Erkrankung oder ist einfach der Abbau des Mikrobioms dafür verantwortlich, dass man nicht mehr so gut gegen Erkrankungen geschützt ist?
Mit diesen Veränderungen im Mikrobiom muss man immer sagen, letztendlich ist ein ganz großer, durch eben die fehlenden Möglichkeiten derzeit halt auch nur das Mikrobiom zu verändern, aber nicht die Ernährung. Im Menschen ist das nicht so einfach möglich, weil wir durch die Ernährung auch das Mikrobiom verändern. Muss man sagen, dafür sind ganz wichtige, kommt immer dieser Schritt zurück, dass man sagen muss, okay, viele von diesen Fragestellungen werden in Versuchstieren gestellt, wo wir sagen können, wir können natürlich eben zum Beispiel Mauslinien, Rattenlinien erzeugen, die eben ein ganz bestimmtes Mikrobiom haben, wo wir sagen können, diese Maus hat 10 Bakterien und diese Maus hat 11 Bakterien. Wir geben denen dieselbe Ernährung und können ganz genau kontrollieren, was passiert jetzt durch das das Vorhandensein dieser einen Bakterie mehr, was passiert da? Und so können wir natürlich eben ganz kontrollierte Bedingungen herstellen, indem wir das untersuchen können. Und wenn wir das machen, kommen wir häufig zu der Aussage, dass bestimmte Bakterien ja diese Wirkung haben. Immunsystem vermittelte Erkrankungen zu verursachen, metabolische Erkrankungen sozusagen zu treiben, besondere Komplikationen von Ernährung sozusagen noch zu verstärken. Und ich denke mal, da gibt es eine ganze Reihe an Gedanken, wie man da zukünftig dieses Wissen um das Mikrobiom und um die Unterschiede in dem Mikrobiom, die uns auf gewisse Art und Weise noch einzigartiger machen, nicht nur unsere eigenen Gene, sondern auch unser eigenes Mikrobiom, wie das Wissen darum in die Gesundheitsförderung, sage ich mal, integrieren kann.
Hat Ihr Wissen um das Mikrobiom sich auf Ihr Leben ausgewirkt? Ernähren Sie sich anders, je tiefer Sie ins Mikrobiom eindringen?
Prinzipiell würde ich sagen, ja. Ich würde sagen, dass ich jetzt nicht deswegen überhaupt keine Pommes und kein Fleisch mehr esse, sondern es hat eher für mich schon, dass ich darauf achte, natürlich mich ballaststoffreich. Das muss man sagen, das ist so ein Aspekt, der einem schon wichtig ist. Und diese ballaststoffreiche und, sag ich mal, Diversität ist ein Aspekt. Vielleicht liegt das auch daran, dass man dann halt mag, viele verschiedene Arten von Obst, Gemüse. Natürlich ist nicht eben nur immer nur Apfel essen, sage ich jetzt mal so, ganz blöd. Und es ist auch eine ganz interessante Sache, dass, wenn man sich überlegt, auch mit den eigenen Kindern, war das ein Aspekt, sagt man denn jetzt zu seinem Kind, ach, steckt das jetzt nicht in den Mund? Und, und wo ich da eigentlich eine sehr entspannte Haltung zu habe, dass ich sagen würde, das muss jetzt schon einen gewissen Schwellenwert überschreiten, wo ich dann sagen würde, na, das steckt jetzt mal nicht im Mund, aber, und die eigentlich die Erkenntnis, dass man da natürlich eine ganz gewisse Balance halten muss. Aber was man schon sagen kann, dass halt eben eine übertriebene Hygiene und dass man halt eben alles mit den Desinfektionsflüssigkeiten jetzt säubert, dass niemand das eigene Baby anfassen darf, weil das ja möglicherweise krank machen kann. Ich meine, das ist vielleicht in Deutschland, es ist noch nicht so ganz extrem, aber ich erinnere mich sozusagen, also, wir haben lange auch in den USA gelebt und da war das schon sehr üblich, dass es dann auch hieß, naja, also wir wollen jetzt eigentlich nicht, dass unser Baby angefasst wird, ja. Man kann dann so mal so gucken und so, aber das dann sozusagen.
Dafür haben wir diese Impfgegner bei uns zuhauf, also das ist ja.
Genau, aber prinzipiell ist es natürlich so, dass man schon sagen muss, dass eben diese Hygienewahn auf gewisse Art und Weise möglicherweise nicht gut ist, eben für die Entwicklung des Mikrobioms, gerade beim Kind zum Beispiel. Und dass das eben halt bei meinen Kindern jetzt, ich würde sagen, schon eher ein bisschen entspannter gesehen habe. Grundsätzlich versucht man natürlich dann auch, ich meine, das ist ja ein großes Thema, auch frühzeitig den eigenen Kindern oder auch sich selber da immer wieder zu erinnern, dass man divers ist, dass man ballaststoffreich ist. Und ich meine, der große Aspekt ist natürlich eben das Bewusstsein auch, sich möglichst zuckerarm oder sagen wir so mit dem weißen, dem aufgereinigten Zucker sozusagen zu ernähren, weil das natürlich ein Aspekt ist, wo man sagen kann, immer, man kann natürlich dieselben Kalorien durch Zucker und Protein zu sich nehmen, aber das letztendlich eben natürlich die Kalorien, die man durch Zucker nimmt, die gehen wirklich, werden sofort aufgenommen. Alles andere auf eine gewisse Art und Weise noch das Mikrobiom, sage ich mal so, noch ein bisschen dafür übrig bleibt. Und das ja auch zum Beispiel eben in der Diskussion, was ist jetzt schlimmer, zuckerreiche oder eine fettreichere Ernährung? Und da ja auch eigentlich viele Ernährungswissenschaftler inzwischen sagen, dass eigentlich Fett ist eigentlich nicht so ein großes Problem, wenn man jetzt halt, ein
Pfund frittierte Butter.
Genau, so, aber dass halt eher möglicherweise die großen Mengen an raffinierten Zucker ein größeres Problem sind. Und das verbindet das aber auch wiederum zum Mikrobiom und das lässt sich schwer auseinanderdividieren.
Was macht denn der Zucker? Also vom Zucker kommt im Mikrobiom nichts an?
Nee, genau. Der Zucker wird im Dünndarm dann oder schon früher teilweise wird das dann letztendlich auch aufgenommen im Körper. Und da bleibt gar nichts. Wahrscheinlich bleibt da schon ein bisschen was übrig, aber nichts im Vergleich zu anderen Kohlenhydratequellen, die halt eben letztendlich komplexere Kohlenhydrate sind, die dann teilweise auch in Zucker umgewandelt werden natürlich, aber eben nicht in den Mengen oder halt auch in verschiedene Arten von Zucker, die möglicherweise dann eben nicht so einen negativen Effekt auf den Blutzuckerspiegel haben. Das ist ja, ich meine, wie gesagt, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wie gesagt, ich meine, das würde man so sagen, das sind so Aspekte, die schon einem das auf das eigene Leben auch einen Einfluss haben, die Forschungsarbeit. Und natürlich auch ein Verlust der Scheu, über diese Themen zu reden.
Stuhltransplantation
ist auch ein Thema, wo wir auch in der Arbeitsgruppe auch beim Mittagessen drüber reden können und das kein Ekel hervorruft. Ich mich aber noch sehr gut daran erinnern kann, wie das, ich arbeite jetzt in dem Feld vielleicht 10 Jahre ungefähr, dass das doch am Anfang auch bei Kollegen, die aus ganz anderen Feldern kamen, mit denen man dann beim Mittagessen gesessen hat, dass dann, wenn man dann erzählt hat, das, was man gerade so gemacht hat, dass das nicht so das Thema war, wo man gerne hören wollte, dass man jetzt eben einen Stuhl aufgereinigt hat und dann die und das fraktioniert hat oder weiß ich was oder das transferiert hat. Aber das hat sich auch geändert, und weil glaube ich, einfach das Bewusstsein nicht nur natürlich in der Gemeinschaft, in der Forschung von Forschern, sondern natürlich auch in der allgemeinen Bevölkerung, das einfach ein Thema ist. Ich meine, Damen mit Charme, Julia Anderson, ja.
Und jetzt hier groß warm. Viel zu verdanken,
aber ist natürlich als Thema einfach so, dass es einfach auch meine Oma, das eben eine Art und Weise geschrieben war, über das Mikrobiom, wo sie dann plötzlich, sag ich mal, verstanden hat und mich dann gefragt hat, das machst du also. Wo man sagen muss, dieses Erkenntnis ist schon in den letzten Jahren gewachsen. Und ich glaube, mit dieser Erkenntnis über das Mikrobiom natürlich auch das Bewusstsein. Und ich meine, letztendlich jetzt der nächste Schritt ist natürlich dann zu wissen, dass halt eben, ich sag mal so, die Ratschläge zur Ernährung eben nicht nur so trocken sind, sondern dass die eben auch, wie gesagt, ganz komplexe Wechselwirkungen sind, dass es eben nicht nur ist, okay, was ich jetzt so zu mir nehme, sondern auch, wie das eben verstoffwechselt wird und wie das letztendlich dann in meinem Körper ankommt. Das sind komplexe biologische Prozesse. Und wo ich mal auch sagen muss, dass es auch sehr viele Studenten in den verschiedensten Bereichen jetzt interessiert. Also wir haben viele Anfragen von Medizinern, und auch ist das jetzt schon ein Thema, das angekommen ist, wo ich glaube, dass man sagen muss, Ernährungswissenschaftler sowieso, aber halt auch in anderen Bereichen wirklich Leute sich darüber Gedanken machen, letztendlich diese Erkenntnis über das Mikrobiom, wie kann man das eigentlich letztendlich nutzen in den verschiedensten biomedizinischen Forschungsfeldern. Ja, und dadurch, dass das Gebiet eigentlich breiter wird, glaube ich, wird eigentlich die Wichtigkeit in den nächsten Jahren eben auch noch mehr wahrscheinlich bekannt werden. Und man sagt immer so, es gibt so einen Hype um das Mikrobiom, letztendlich die Diskussion, ob das Mikrobiom eigentlich alles macht. Es macht sozusagen, es macht uns dick, es macht uns dünn, es macht uns dumm, es macht uns schlau. Vieles von denen basiert auf wissenschaftlich nicht unbedingt hochqualitativen Studien, diese Aussagen. Aber es ist auch, denke ich, so, dass man sagen muss, da ist eine Balance drin. Letztendlich hat das Mikrobiom einen Einfluss auf viele Prozesse. Es ist nicht die ganze Erklärung für alle Erkrankungen, aber es ist möglicherweise ein Teil der Erkrankung. Und es ist dann auch, wo man sich mal überlegen muss, es ist, wenn wir über unsere Gene uns beschweren oder über die schlechten Gene, es ist eben eher der Teil, der noch am ehesten verändert werden kann im Vergleich zu eben unserem eigenen Körper. Wenn man versuchen würde, alle Gene im Körper sozusagen zu verändern, ist das natürlich viel schwieriger als das, denke ich mal, im Mikrobiom zu verändern. Und der Vorteil halt auch natürlich, dass eben zum Beispiel Veränderungen im Mikrobiom immer nur, möglicherweise auch nur temporär sind. Also das heißt, wenn ich natürlich zum Beispiel einen Mikroorganismus wüsste, der besonders gut ist, vielleicht aber auch ein bisschen schlechte Effekte hat, wenn man ihn 10 Jahre einnimmt, aber man genau kontrollieren könnte, wie dieser Mikroorganismus besiedelt, dann könnte man eben das ja auch eben diese guten Effekte mitnehmen, während man die schlechten Effekte sozusagen vielleicht reduzieren oder ausschließen könnte. Ich denke mal, das ist ein spannendes Forschungsfeld, was viele Forscher noch sehr beschäftigt halten wird die nächsten Jahre. Und es ist vor allem so spannend, weil es eben auf eine Vielzahl an Funktionen des menschlichen Körpers und auch viele Erkrankungen insbesondere möglicherweise einen Einfluss hat. Und ich denke mal, wir sind jetzt an der Grenze, wo jetzt eben der nächste schwere Schritt gegangen werden muss, dass wir langfristige Kohorten aufbauen, wo wir beobachten können wir anhand von Veränderungen im Mikrobiom vorhersagen, ob jemand Krebs bekommt oder mehr schlimmer an kardiovaskulären Erkrankungen leiden wird, eher an Demenz erkranken wird. Das wird einige Jahre noch dauern, bis wir da sind. Und dann fängt der noch schwierigere Schritt an. Das haben wir auch ganz kurz schon angesprochen. Wie können wir da eigentlich eingreifen? Grundsätzlich kann wahrscheinlich jeder seinen Beitrag heute schon anfangen, indem man sich versucht, gesunder zu ernähren. Und vielleicht wird es auch noch interessanter, indem man nicht sagt, man ernährt sich nicht nur gesunder, sondern auch sein Mikrobiom und macht daraus sich ein noch kleines Spiel. Und das Interessante gibt, es gibt ja theoretisch, wenn man das, es gibt ja sogar einige Firmen inzwischen, bei denen man eben Stuhlproben selber als Privatbürger einschicken kann und dann letztendlich einige Informationen bekam, über wie unterschiedlich das Mikrobiom ist. Ich würde sagen, es ist jetzt noch nicht so weit, dass man da selber an sich experimentieren kann, wie das Mikrobiom sich so verändert. Aber es gibt so diesen Gedanken, dass das möglicherweise was ist, wo vielleicht in den nächsten Jahren nicht unbedingt vielleicht Nahrungsergänzungsmittel wäre, wird vielleicht das erste sein, wo man dann einmal sagen muss, na, haben die denn jetzt wirklich einen Effekt? Aber wo man schon eine Hypothese auch zumindest aufbauen kann, warum das eben gut ist. Ja, es gibt eine ganze Reihe an Themen, glaube ich, wo das Mikrobiom weiter uns, mich nicht nur mich hoffentlich faszinieren wird, sondern ich denke auch viele andere Zuhörer.
Till Strohwig, vielen Dank.